Ja, es gibt Einstellungen in unserem Leben, das sind manchmal Barrieren, die es erschweren, bestimmte Dinge zu tun. Einstellungen, die man so mitbekommen hat, manchmal hat man Barrieren im Kopf, dass man früher eben gehört hat, das geht nicht, das kannst du nicht. Und irgendwann glaubt man, dass es nicht geht und man es nicht kann. Es kann durchaus mal sein, dass es nicht geht und man es nicht kann, aber allein diese Barriere im Kopf hindert einen oft, es zu versuchen. Es gibt so ein schönes Bild, wenn du das erste Bild mal machst von so einer Ente, jetzt klappt es gerade nicht, wo eine Ente den Bordstein hochklettern will. Geht's an? Ja. Gucken wir mal. Ist schöner, als wenn ich es erzähle. Dauert im Moment zum Laden. Wo eben verschiedene Vögel sagen, das geht nicht. Und dann kommt eine Ente, die hat gesagt, ich wusste es nicht und habe es einfach getan. Also so einen Bordstein hochgeklettert. Hier, genau. Alle sagten, das geht nicht. Kam einer, der wusste es nicht, hat es gemacht. Dann sieht man manchmal, manche Einstellungen hat man nur im Kopf. Ne? Also manches hat man so mitbekommen. Es gibt auch Einstellungen im Glauben, die es manchmal erschweren, Schritte der Gnade, wo Gott etwas in unserem Leben bewegen will, zu gehen, weil wir so Barrieren in uns haben, die das schwerer machen. Wir haben also gehört von Josef bei der letzten Predigt, dass Gott beginnt, an den Brüdern zu arbeiten, bei dem Thema, was du im Prinzip genannt hast, an der Sünde in ihrem Leben. Er erinnert sie an ihre Sünde gegenüber ihrem Bruder Josef. Das erste Mal in ihrem Leben erkennen sie, was sie ihrem Bruder angetan haben, kommen wenigstens da schon zur Besinnung. Aber der Weg für die Brüder ist noch weit. Und es gibt noch andere Grenzen in ihrem Leben und im Leben des Vaters, die also das Erfahren der Gnade noch etwas hinausschieben, bis sie wirklich erleben, was es bedeutet, Vergebung zu erleben, Dinge zu ändern. Wir steigen also heute ein in der Geschichte, die ihr gehört habt. Die Brüder sind auf der Rückreise aus Ägypten. Sie haben das Getreide von Josef bekommen. Simeon musste im Gefängnis warten und hat gesagt, wenn ihr zurückkommt mit eurem jüngsten Bruder Benjamin, sehe ich, ihr seid keine Spione, darf der Bruder wieder frei. Sie kommen mit dem Getreide, gehen also Richtung nach Hause. Und jetzt kommen drei Gedanken, Barrieren, die einem das Leben manchmal schwer machen, die die Gnade manchmal verzögern können, vielleicht manchmal sogar blockieren. Das erste habe ich mal geschrieben, die erste Barriere ist eine negative Einstellung. Also stellt euch vor, die Brüder kommen zurück mit dem, was sie wollten, mit Getreide, das haben sie bekommen. Sie sollen eben nicht ohne den Benjamin wieder nach Ägypten zurückkommen und jetzt machen die Pause. Dann liest man 1. Mose 42, die Verse 27 und 28. Am Abend wollten sie in einer Herberge übernachten. Als einer von ihnen seinen Sack öffnete, um seinen Esel zu füttern, fand er sein Geld darin. Eigentlich ein schönes Problem, ne? Du hast was gekauft und hast das Geld im Sack. Aber sie sagen, seht nur, mein Geld liegt hier in meinem Sack. Sie erschraken und sagten zueinander, was hat Gott uns angetan? Interessant ist, die Brüder haben bis zu diesem Kapitel eigentlich von Gott noch nie groß gesprochen. Jetzt ist etwas, was sie nicht verstehen können. Sie haben ja bei Josef erlebt, dass Josef so ein bisschen hart mit ihnen umgegangen ist, sie der Spionage verdächtigt hat. Er hat ja umgedreht, was sie selber Josef angetan haben. Und aus dem, was sie jetzt erleben, folgern sie, dass Gott sie in die Pfanne hauen will. Dass Gott ihnen Schlimmes antut, weil sie das Geld in ihrem Sack finden, später auch die anderen Brüder. Dass Gott ihnen etwas Negatives will. Wisst ihr, das klingt vielleicht manchmal komisch, aber wir sind manchmal genau wie diese Brüder. Da lässt Gott manchmal etwas in unserem Leben zu, das vielleicht negativ ist, vielleicht auch wir es nur nicht verstehen. Und manchmal meinen wir, irgendwas will Gott uns damit vielleicht antun, uns was reindrücken. Was steckt da dahinter? Wenn man die Geschichte weiterliest, stellt man fest, Josef hat ihnen letztlich zwar ein bisschen mitgespielt, um eben ihnen zu helfen, ihr Problem aufzuarbeiten, aber er hat ihnen nicht in Wirklichkeit eine Falle gestellt. die haben nicht nur das Geld im Sack, sie haben das Getreide bekommen, also das, was sie brauchten, sie konnten überleben und sie haben das Geld noch zurückgekriegt, sie waren sozusagen doppelt beschenkt, aber sie verstehen es nicht. Und ich glaube, bei uns ist es eben oft ähnlich, wenn wir manchmal schwere Situationen in unserem Leben erleben oder Dinge, die uns herausfordern, die wir nicht einordnen können, dann geht uns das so ähnlich wie den Brüdern, ich habe schon gesagt. Dann denkt man, Gott kümmert sich vielleicht nicht richtig um uns, was soll das bedeuten, will er uns zur Rechenschaft ziehen. Ein Kollege von mir hatte erzählt von einer älteren Frau, die einen Oberschenkelhalsbruch hatte, als er sie besucht hatte, war ihre erste Angst, dass sie irgendwas falsch gemacht haben müsste, dass Gott sie jetzt so bestrafte, dass sie sich die Hüfte gebrochen hat. Und er hat mit dieser Schwester geschimpft und hat gemeint, was für ein Bild hast du denn von Gott, dass er nichts Besseres zu tun hat, als sich für irgendwas zu bestrafen. Manchmal haben wir wirklich so ein komisches Bild von Gott. Es gibt so einen Bibelvers, den wir alle kennen, den wir manchmal auch gerne zitieren. Wenn man den zitiert, wenn es einem gut geht, ist das einfach. Wenn man den zitiert, wenn es einem schlecht geht, dann ist es nicht so einfach. Der bekannte Vers aus Römer 8, Vers 28, denen aber, die Gott lieben, oder wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das ein Bibelwort, das sagt sich leichter, als es sich lebt. Wenn man mal Schweres erlebt hat, vielleicht wie die Brüder, die das ja nicht einordnen können, doch Angst haben, dass Josef sie irgendwie in die Pfanne hauen will und ihnen das Geld deshalb in den Sack gelegt hat, wenn man irgendwas nicht einordnen will, dann steht man in der Gefahr, an solchen Versen vielleicht doch zu verzweifeln. Ich kann euch erzählen von einem Mann in Bad Eilsen, der ist über Jahrzehnte Christ, und der hat mal mir erzählt, also der kann solche Geschichten, wenn er sie erzählt, weil es sein Leben ist, muss er selber immer weinen. Aber er hat zum Beispiel erzählt, dass seine Tochter frisch verheiratet war, die hatten zwei kleine Kinder und dann ist sein Schwiegersohn ganz plötzlich verstorben. Also er, der Vater, war 69 und hatte seiner Tochter gesagt, du, ich werde jetzt für dich da sein, ich werde dir deinen Schwiegersohn sozusagen versuchen, so gut wie möglich die Lücke zu füllen. Und dann hat er gesagt, eine Woche später hat er einen Schlaganfall bekommen und lag im Krankenhaus und hat unter Tränen geweint und hat sich an dieses Bibelwort erinnert, hat gesagt, dieses Bibelwort, damit konnte er in dieser Situation nichts anfangen. Er hat gesagt, hätte ihm jemand dieses Bibelwort gesagt im Krankenhaus, hätte er gedacht, ja, du hast gut reden. Ich habe meiner Tochter versprochen, für sie da zu sein und jetzt geht es mir so schlecht. Ich weiß selber gar nicht, ob ich wieder gehen kann, ob ich wieder reden kann. Und das hat er unter Tränen erzählt. Im Nachhinein konnte er erzählen, dass er mit der Situation nicht glücklich war. Aber er hatte jahrelang darum gebetet, dass sein Sohn irgendwann also Jesus kennenlernt. Und sein Sohn hatte sich ziemlich weit von Gott entfernt. Und hat er gesagt, das Interessante war an dieser Geschichte, weil er jetzt diese teilweise Lähmung hatte, konnte er nicht allein in den Gottesdienst. Und in den folgenden Monaten hat ihn sein Sohn immer in den Gottesdienst gebracht und abgeholt. Und irgendwann ist der Sohn geblieben. Und der Sohn ist dann irgendwann nach einer Predigt nach vorne gegangen zu meinem Vorgänger damals und hat mit ihm gebetet, dass er Jesus in seinem Leben haben will. Und dann konnte er sagen, im Nachhinein ist dieses Bibelwort für ihn ein Trost gewesen, in der Situation nicht. Und wisst ihr, das ist unser Problem, dass wir in manchen Situationen das manchmal nicht verstehen, dass unser Vertrauen manchmal nicht da ist und wir denken, was will Gott mir damit sagen? Hat er mich nicht gern? Und dann muss man sich entscheiden in solchen Situationen, will ich Gott vertrauen oder gehe ich meinen Weg ohne Gott oder entferne mich von Gott? Die Brüder, diese negative Einstellung, Gott will uns was reindrücken, hat dazu geführt, dass sie und dann auch der Vater lange gewartet haben, bis sie dann wieder nach Ägypten gingen, um neue Nahrung zu kaufen und den Bruder auszulösen, der ja im Gefängnis saß. Es hatte eine Weile gedauert. Das Ganze hätte schneller gehen können, aber diese Angst, diese negative Einstellung, Gott will uns schaden, hat das verzögert. Ein zweites, was es manchmal verzögern kann, ist ein Herz voller Furcht. Ich habe ja letztes Jahr mal über Angst gepredigt. Jemand hat mir gesagt, bei Furcht, beim Thema Angst habe ich das auch gesagt, Angst ist nicht grundsätzlich falsch. Es gab so eine schöne Erzählung, wo zwei Männer von den Stadtwerken, die Gas abgelesen haben, durch die Straße gingen, also von Haus zu Haus und dann eben die Gaszähler abgelesen haben. Beim letzten Haus, als sie fertig sind, sagt der ältere Kollege zum Jüngeren, weil der immer sportlich bis herausfordert, komm, wir rennen mal zu unserem Wagen und gucken, wer schneller ist. Und dann rennen die dann lang zu ihrem Auto die ganze Straße runter. Als sie ankommen, sehen sie eine ältere Dame hinter ihnen, die schnauft und kaum noch laufen kann. Die Frau aus dem letzten Haus und fragen, was denn los sei. Da sagt sie, wenn zwei Gasarbeiter anfangen zu laufen, dann laufe ich auch. Ich sag mal, das ist ja auch klug, ne? Also wenn Leute sich auskennen, ist ja wie beim, wenn Seeleute anfangen und sagen, wir gehen unter, dann sollte man sich Gedanken machen. Das ist berechtigt. Es gibt aber auch Furcht, die einen, wie gesagt, die nicht hilft, die sich negativ auswirkt. Das sieht man in dieser Erzählung. Einmal in Vers 36, Jakob rief aus, ihr raubt mir meine Kinder, also weil sie jetzt noch Benjamin mitnehmen wollen, sollen, den Jüngsten. Josef ist verschwunden, Simeon ist fort, jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin wegnehmen, es bleibt mir nichts erspart, auch dieses Negative. Und dann im Vers 38, Jakob entgegnete, mein Sohn wird nicht mit euch nach Ägypten ziehen, denn sein Bruder Josef ist tot, er allein ist mir übrig geblieben. Also er hatte noch 10 andere Söhne, ne? Aber er allein ist mir übrig geblieben. Wenn ihm auf der Reise etwas zustoßen sollte, würdet er mich vor Kummer ins Grab bringen. Wenn ihm etwas zustößen, diese Furcht, es könnte diesem zweiten Lieblingssohn auch noch was passieren. Furcht kann sich also sehr destruktiv auswirken. Wenn man sich fürchtet, gibt es verschiedene Taktiken, damit umzugehen. Das erste ist, wenn du einmal weiterklickst, man steckt den Kopf in den Sand wie der Strauß. Inzwischen weiß man, das ist ein Märchen. Die Leute im Mittelalter glaubten das. Wenn ihr das nächste Bild einmal blendet, sieht man, warum die darauf kamen. Einmal weiterklicken oder geht es nicht? Doch, dann sieht man, dass die manchmal so nah an der Grasnarbe fressen, dass es so aussieht, als wäre der Kopf im Sand. Also das ist natürlich Quatsch. Man kann es auch so sagen, wie Lothar Matthäus, man kann auch Sand in den Kopf stecken, der hat es umgedreht, aber Kopf in den Sand stecken bedeutet, Probleme einfach nicht sehen wollen. Das hilft aber nicht, weil die Probleme ja deshalb nicht weg sind. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Furcht Menschen lähmen kann, wichtige Schritte zu gehen. Also auch dazu habe ich euch ein Tier mitgebracht, das ist ein Impala und ich habe mal gelesen, Impalas können 10 Meter, also bis zu 10 Meter weit und 3 Meter hoch springen. Interessanterweise kann man die aber im Zoo mit einer relativ niedrigen Mauer einsperren, über die sie locker springen könnten, solange sie nicht wissen, was hinter der Mauer oder hinter dem Zaun ist. Also nicht zu wissen, was hinter dem Hindernis kommt, hindert die Tiere in Freiheit zu springen. Die könnten ganz locker fliehen, aber die Angst vorm Ungewissen hindert manche Menschen, wichtige Schritte zu gehen. Dann bleibe ich lieber da, wo ich bin, als mich auf den Weg zu machen. Furcht kann Zweifel und Panik schüren. So ein bisschen merkt man das bei Jakob, dass er schon sich das Schlimmste ausmalt, dass Benjamin dann auch sterben muss. Und Angst oder Furcht kann dazu führen, dass man Schutzmauern um sein Herz baut. Der wurde ja schon schrecklich verletzt, der Jakob, durch den Tod seines Sohnes. Und um sowas nicht nochmal erleben zu müssen, legt man sich einen Panzer zu und schützt sich und lässt vieles einfach nicht mehr zu, aber man schadet sich damit selber. Jakob, muss man sagen, ist gelähmt, bei dem trifft alles irgendwie zu, das Leben hat ihn hart gemacht, er ist verzweifelt und resigniert und alles, weil diese Einstellung der Furcht ihn hindert. Dieser Jakob ist der gleiche Jakob, der mit Gott gerungen hat und dem Gott den Namen Israel gegeben hat. Wisst ihr, als die Söhne zurückkamen, hätte er auch sagen können, oh, das ist ein großes Problem, Jungs, wir setzen uns zusammen hin und beten dafür. Auf die Idee ist er nicht gekommen, gar nicht. Die Option war für ihn gar nicht sichtbar, weil seine Furcht, seine Angst zu groß war. Das hat diese Wiedervereinigung mit Josef eben um einige Wochen, Monate verzögert. Er hat den Schmerz ausgeklammert und hat die Gnade Gottes deshalb verschoben. Und da sind wir manchmal auch wie Jakob. Ängste, Befürchtungen, die wir haben, hindern uns manchmal, wichtige Schritte zu gehen. Es gibt Leute, die noch nie so eine klare Entscheidung getroffen haben, für Jesus, mit Jesus zu leben. Und da steckt manchmal die Angst dahinter, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, was macht er dann mit mir? Dann muss ich vielleicht Dinge aufhören. Dann will er vielleicht manches nicht. Und dahinter steckt die Furcht, vielleicht ein Stück weit die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, Dinge ändern zu müssen. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, nicht, ich will Leute unterdrücken, sondern ich bin gekommen, ihm das Leben zu geben, das Leben in Fülle und nicht Menschen zu unterdrücken. Oder manchmal ist es vielleicht bei euch, dass Gott euch vielleicht aufs Herz gelegt hat oder deutlich gemacht hat, einen Schritt des Glaubens zu gehen und wir tun ihn nicht, weil wir eben uns fürchten vor den Konsequenzen. Und Gott aber vielleicht gesagt hat, du, wenn du diesen Schritt gehst, ich werde dich segnen. Aber es ist eben diese Spanne, man weiß nicht, wie es wird. Und dann ist manchmal sicherer für uns, da zu bleiben, wo wir sind. Ich möchte einfach Mut machen, nicht die Furcht siegen zu lassen. Es ist normal, dass man sich fürchtet. Aber wie geht man damit um, wenn man wirklich Furcht hat vor Schritten, vielleicht, die man gehen kann, vor Herausforderungen, vor Ängsten, vor Problemen, vor Nöten? Ich denke, man kann, wenn du weitermachst, nochmal, man kann es als erstes Gott seine Ängste oder Befürchtungen bekennen und nennen. Also Gott erwartet nicht, dass wir sagen, ich habe keine Angst, sondern Gott freut sich, wenn man ihm gegenüber sagt, Herr, ich habe Angst, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Eigentlich möchte ich das nicht, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich sage es einfach dir, das wäre das Erste vielleicht. Und dann vielleicht den Mut hat, es zu gehen. Dann vielleicht, dass man sich erinnert, man geht den Weg nicht alleine. Wenn Gott einem so eine Tür öffnet, einen Weg schicken will, dann ist man nicht alleine. Also wir wissen, wie oft die Bibel darüber spricht, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und eine der wichtigsten Zusagen ist aus Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und wenn also David im Psalm 23 schreibt, beschreibt in dem Psalm genau diese Erfahrung, Psalm 23, Vers 4, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, und jetzt kann er bekennen, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also David erwartet nicht, dass alles gut ist, aber er weiß, auch im finsteren Tal ist Gott bei ihm. Darum kann er sich an Gott festmachen. Was kann einem vielleicht auch noch helfen, wenn man die Tendenz hat, sich zu fürchten, sich Verheißungen Gottes zu verinnerlichen? Das heißt, Verheißungen Gottes, die einem Mut machen, lesen, immer wieder lesen, drüber nachdenken, denken, nachsinnen, sie zu seinen Verheißungen machen, sie vielleicht so oft wiederholen, bis man sie im Schlaf aufsagen kann und wenn diese Furcht aufsteht, dass dann auch diese Verheißung wach wird und dagegen spricht. So eine Stimme in sich wecken, die uns Mut macht. Ich finde es schön, wenn wir innerlich auch eine Stimme haben, die gegen die Furcht spricht. Das ist der Heilige Geist. Das kann aber auch sein, die Dinge, mit denen wir uns füttern, dass wir Gottes Zusagen uns dazu sagen lassen. Jetzt habe ich noch ein drittes, das überschattet eigentlich alles und kam auch schon in dem ersten bisschen vor. Die geistliche Kurzsichtigkeit ist auch eine Barriere, die uns hindert, wichtige Schritte zu gehen. Denn denkt daran, zu wem hat Gott Verheißung gegeben? Dem Jakob. Der Jakob, der jetzt so Angst hat, dem hat er mal gesagt in Kapitel 28, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks Und Gott sagt ihm das jetzt ganz explizit: Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und das hat der Jakob in seinem Leben nicht mehr sehen können, entweder vergessen oder von dem, was er erlebt hat, hat er sich so unterkriegen lassen, dass er das nicht mehr glauben konnte in seinem Leben, dass es jemand gibt, der den roten Faden in seinem Leben in der Hand hat. Das soll mein letzter Gedanke sein, den ich ein bisschen ausführen will, dass Gott unser Leben in der Hand hat. Jetzt komme ich zu den Blättern, die auf den Stühlen liegen habt. Da kannst du einmal das erste Bild zeigen, das nächste. Also ihr habt jeder ein Blatt auf einem Stuhl oder hattet auf jeden Fall eins. Vielleicht habt ihr auch gedacht, was wollten die Kinder damit und habt es weggetan. Da sind Knicke drin. Nur zwei habe ich gemacht. Hier seht ihr ein Bild mit einem Blatt, das schon mehr Knicke hat. Und wisst ihr, das Leben wird in deinem Leben und in meinem Leben, das wird uns manchmal knicken und falten. Und wenn man dieses Blatt anguckt, fragt man sich vielleicht, was soll das? Was wird daraus werden? Mein Leben ist geknickt, es ist schwierig, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gott, warum lässt du das zu? Warum erlebe ich diese schweren Sachen? Und man fragt sich, was das soll. Jeder Knick, eine weitere, vielleicht schwierige Erfahrung. Also nochmal, wir befinden uns in einer Welt der Knicke. Jeder von uns wird Knicke erleben und muss sich entscheiden, wie gehe ich damit um. Die Frage ist, glaube ich, dass Gott trotz dieser Knicke in meinem Leben daraus etwas machen kann? Dass Gott das benutzen kann, dass irgendwas daraus wird, was größer ist als das, was ich sehen kann. Ich bin der Überzeugung, dass Gott das kann, dass er die Knicke manchmal in unserem Leben zulässt, weil er einen Blick hat, den wir nicht haben. Muss ich mal hier hingehen? Wenn du das nächste Bild mal einblendest, wenn man dieses Blatt, das ich gerade gefaltet habe, knickt, kommt das hier raus. Also weiß man immer noch nicht unbedingt, was das ist. Wie bitte? Ein Boot. Ja, könnte sein, aber es kommt kein Boot raus. Aber es wäre möglich. Wenn man drei dieser Blätter zusammenfügt, das nächste Bild, kommt das hier raus, sieht aus wie eine Pyramide mit drei Standbeinen. Sieht schon netter aus, könnte man schon überlegen, ja, macht ja irgendwie schon, sieht nach irgendwas aus. Wenn man 30 dieser einzelnen Blätter in einer bestimmten Reihenfolge zusammenbaut, Achtung, genau, gibt es das. Die Farbe der Blätter hat geändert, aber das liegt daran, weil der Stern schon fertig war. 30 einzelner geknickter Blätter in der richtigen Reihenfolge gibt einen Stern. Wer ordentlicher knickt als ich, dann sieht der Stern auch vielleicht noch ordentlicher aus. Aber aus den geknickten Blättern hat der Macher etwas gemacht, also in dem Fall jetzt ich. Ich war der, der wusste, was daraus entsteht. Und ich finde, das Gleiche gilt so für das Leben vom Jakob, von dir, von den Söhnen, dass Gott manchmal Knicke in unserem Leben zulässt. Wir leben, wie gesagt, in der Welt der Knicke. Wir sehen nur Knicke. Gott lebt in der Welt der Sterne, sag ich mal. In einer Dimension, die uns gar nicht zugänglich ist. Der weiß, wenn er die Knicke in einer bestimmten Form zusammenfügt, kommt am Ende das raus, was er möchte. Und ich werde das vielleicht nie verstehen. Vielleicht später, spätestens im Himmel, aber vielleicht gar nicht hier auf Erden. Und trotzdem ist die Frage, ob ich Gott zutraue, dass er trotz der Knicke in meinem Leben etwas Gutes schaffen kann. Und ich glaube, dass wir manchmal in diesem Punkt eben kurzsichtig sind. Wir sehen eben nur die Knicke und Gott sieht die Sterne. Und die Frage ist, halte ich daran fest, glaube ich das? In dieser Geschichte wird das ganz deutlich. Jakob sieht nur das Schlimme. Sein Sohn sei tot, der ist gar nicht tot. Der Simeon sitzt jetzt in Ägypten im Gefängnis, der wird auch sterben, der stirbt auch nicht. Wenn ich zurückkomme nach Wenn ich meine Söhne zurückschicke, verliere ich alle irgendwie. Auch das stimmt nicht. All das, was er nicht verstanden hat, hat Gott schon lange zusammengefügt. Josef ist schon Premierminister in Ägypten. Er sorgt für alles. Er ist der, der seiner Familie und vielen anderen Menschen Zukunft, Sicherheit gibt und eben sie versorgt durch die Weisheit, mit der er das alles gemacht hat. Also all die Dinge, die Jakob dachte, die gegen ihn sprechen, haben letztlich sogar für ihn gesprochen. Das Problem war eben nur, er hat es nicht erkannt. Später sagt Josef das seinen Brüdern in Kapitel 45, Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält. Also Josef war der Einzige, der später erstmal so einen Überblick hat. Der hat am Anfang wahrscheinlich auch nicht alles verstanden, weil wir das einfach nicht können. Die Frage ist, ob ich vertraue, dass Gott aus den Knicken in meinem Leben eben Gutes machen kann. Dass Gott aus dem Sterne bauen kann. Ich komme nochmal zum Schluss zu uns. Und möchte ich einfach fragen, ob es manchmal Barrieren in deinem Leben gibt, die Erfahrung mit Gott verzögern. So eine negative Einstellung, klappt sowieso nicht, oder Gott will damit in meinem Leben, der will ich mir klein halten oder der mag mich nicht, dass mich das vielleicht hindert, dieser negative Geist Fortschritte zu machen. Und ich möchte einfach Mut machen, auch da Gott zu vertrauen, mutiger zu sein, damit zu rechnen, dass Gott in deinem Leben Gutes tun will, auch manchmal aus Schwerem. Oder habe ich diese Angst vor Neuem, vor Veränderungen, vor dem, was sich mir vielleicht nicht gefällt, wo Gott mich hinschickt? Und da ist die Frage, ob ich damit rechnen kann, dass Gott mich begleitet, dass er bei mir ist. Und das Letzte, ob wir auf unserer Meinung beharren und eben sagen, wir sind geknickte Menschen, das ist auch fachlich, sachlich wahrscheinlich richtig, aber deshalb ist Gott gegen mich, oder ob wir vertrauen und glauben, dass Gott trotzdem eine Geschichte schreibt, die wir vielleicht hier auf Erden gar nicht verstehen. In dieser Geschichte ist es so, und ich bin überzeugt, auch in unserem Leben ist es so, dass Gott Dinge schreibt und wir später im Himmel manchmal nur staunen können, was er alles in unserem Leben gemacht hat, von dem wir nichts mitbekommen haben und überrascht sind und dankbar sind. Hab den Mut, an Gott festzuhalten, an ihm dran zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein, nicht wegzugehen. Es lohnt sich. Zum Schluss sagt Jesus in dem gleichen Kapitel wie dem, wo er gesagt hat, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, sagt er auch eben den Satz, den ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, wie sollte der, der uns alles gegeben hat, der seinen Sohn nicht verschont hat, mit ihm alles schenken? Also Gott geht es darum, uns mit Christus alles zu schenken, was wir brauchen. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen, viel Kraft und vielleicht diesen Gedanken an dem Stern mitzunehmen, dass Gott Gutes vorhat und den Überblick nicht verloren hat. Amen. Ich bete.